50 Jahre Olympische Winterspiele 1976.
Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge der Podcast-Sendung 50 Jahre Olympische Winterspiele 1976. In dieser Folge widmen wir uns einem weiteren Beitrag aus dem Olympiaband. Unser heutiger Gesprächspartner ist Martin Kofler, der Leiter des Tiroler Archivs für fotografische Dokumentation und Kunst. Gemeinsam sprechen wir über seinen Beitrag mit dem Titel »Ikonisches, Ungewöhnliches, Neues«. Eine Fotogeschichte der Olympischen Spiele in Innsbruck 1964 und 1976. Vorher gibt es aber wie gewohnt eine kleine musikalische Überleitung. Aus organisatorischen Gründen haben wir das heutige Gespräch online aufgezeichnet.
Lieber Martin, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns heute über deinen Beitrag aus dem Olympiaband Olympische Winterspiele in Innsbruck, Vorgeschichten, Bedeutungen, Nachwirkungen zu sprechen. Bevor wir jetzt aber dann schon auf deinen Beitrag dann eingehen, darf ich dir zu Beginn bitten, dass du dir in ein paar Sätzen kurz vorstellst und was du denn auch beruflich machst.
Sehr gerne. Erst einmal danke für die Einladung, hier ein bisschen von mir zu erzählen und vor allem über mein Tiroler Fotoarchiv und dann auch über meinen Beitrag im Olympischen Spieleband. Also ich bin 1971 in Linz geboren, habe dann in Innsbruck und in New Orleans Geschichte studiert, war dann lang beim Studienverlag in Innsbruck. Das Wichtigste aber, um auf die Gegenwart zu kommen, seit 2011 bin ich dann Leiter des neu gegründeten Tiroler Fotoarchivs. Das ist eine neue Institution, gibt es jetzt seit über 15 Jahren. Wir sammeln historische Fotos, Schwerpunkt Tirol, Südtirol, Trentino, von den 1860er Jahren bis zur Gegenwart herauf. Und da hat es mich natürlich gefreut, dass ich eingeladen worden bin, zuerst einmal einen Vortrag zu halten im Rahmen der vorbereitenden Tagung auf dieses jetzige Jubiläum und dann eben auch, dass dieser Vortrag dementsprechend umgearbeitet im Sammelband dann Aufnahme gefunden hat.
Dann hängen wir doch uns doch da gleich ein. Dein Beitrag hat den Titel »Ikonisches, Ungewöhnliches, Neues – Eine Fotogeschichte der Olympischen Spiele in Innsbruck 1964 und 1976«. Du behandelst also in deinem Artikel ja die Fotogeschichte der Olympischen Spiele. Da gibt es ja, wie man sich vorstellen kann, eine breite Masse an Fotos, an Aufnahmen, sei es in Zeitungen oder für Zeitungen, für Bildbände, für Offizielles, für natürlich Private. Wie trifft man denn da überhaupt eine Auswahl, was man in dem Fall ja doch ein recht, ich sage jetzt immer nicht kurz, aber knappen Artikel überhaupt behandeln kann? Wie geht man denn da vor aus deiner Sicht?
Ja, das war natürlich die große Herausforderung, weil das Thema ist natürlich reizvoll, aber halt ein Tanker, sage ich mal, weil dermaßen viel Material gibt, grundsätzlich. Dann ist natürlich die Frage, wo ist das Material abgedruckt, wo ist es zu finden? Und wenn man da nochmal mehr hineintaucht, wie kann eine Ordnung oder eine Auswahl erfolgen? Ja, Ich habe mich so angenähert, dass ich zum nächsten Mal mir gedacht habe, ich habe keine Zeit, so und so viele Fotoarchive aufzusuchen weltweit. Das geht sich alles wirklich nicht aus. Aber ein erster Angelpunkt war für mich die Literatur. Und zwar nicht nur unbedingt die klassische Sachbuchliteratur. Es gibt ja ganz, ganz viele schöne Bände, Bildbände auch über die Winterspiele von 64 und 76. Sondern eigentlich ein Start waren für mich da die Tirolensien. Das heißt, Bücher, die sich mit der Geschichte Tirols beschäftigt haben, etwa auch von Michael Forcher und so weiter, mit der Landesgeschichte. Und habe dann mal geschaut, was sind denn da überhaupt für Fotos abgebildet, die Olympischen Spiele betreffend? Teilweise war es erstaunlich, dass es gar keine Fotos gibt in diesen Überblicksbänden oder dass es immer die identen Fotos sind. Das heißt, um ein Beispiel zu bringen, Eröffnung 1964 kommt immer wieder und war auch schon damals natürlich ein Foto von Richard Frisch auf aus Innsbruck. Und wurde etwa in verschiedenen Neuauflagen etwa der Geschichte Tirols von Michael Forcher immer wieder abgedruckt und immer wieder verwendet. Dann habe ich mich auch erinnert, dass der Michael mir mal gesagt hat, das ist von ihm natürlich eine klassische Absicht, also um ein Foto im Gedächtnis, sagen wir mal im visuellen Landesgedächtnis der Bevölkerung zu verankern, nehme ich immer das gleiche Foto her. Ja? Da waren jetzt nicht so mehr die wie Fotorechtsgründe oder Kostengründe, sondern wirklich das ikonische Foto, wenn es eine dementsprechend eine tolle Aufnahme ist, die wiederholt man und dann sickert die vielleicht ein bisschen herunter.
Das habe ich mir nämlich auch, also jetzt, wo du das ausgeführt hast, habe ich mir nämlich auch gedacht, ja, ich mein, einfacher Grund wäre ja Fotorechte, Fotocredits, muss man ja auch bezahlen, für jede Publikation, für jedes Buch wieder was Neues, wäre ja einfach, gell?
Ja. Aber wenn es dementsprechend eine brillante Aufnahme ist, die so aussagekräftig ist, die das auch richtig zeigt, diese unglaubliche Prominenz, also auch Innsbruck da jetzt auf der sportlichen Weltkarte, da das zu wiederholen, macht sicher sehr Sinn. Wer durch die verschiedensten Literaturberge, gell, die ich dann durchgeschaut habe, haben sich dann ja natürlich verschiedenste Themen herausfiltern lassen, weil sich natürlich die Sujets, also die Inhalte der Fotos, auch oft wiederholen. Das ist das, was ich dann unter Ikonisches versucht habe zu fassen. Dann gibt es aber quer durch immer wieder einzelne wenige Fotos, die so gar nicht reinpassen. Ja, das habe ich unter Merkwürdiges oder Besonderes versucht,
Ungewöhnliches,
mitzunehmen. Gell?
Ja.
Und dann natürlich geht es um Neues. Das heißt, die wollten wir dann nicht wiederholen und es gibt immer die gleichen Fotos und die kennen irgendwie schon alle. Das ist ja auch nicht so spannend. Und dementsprechend dann auch habe ich dann unsere gesamten Bestände im Fotoarchiv einmal durchgeschaut. Mhm. Aber auch bei euch im Stadtarchiv, weil ja tollerweise neue Bestände auch während der ganzen Vorbereitungen aufgetaucht sind und dann auch im Stadtarchiv, Stadtmuseum Innsbruck an Land gezogen wurden.
Inwiefern hast du auch Zeitungen oder Zeitschriften noch, also zusätzlich zu den Publikationen noch hinzugezogen? Weil ich meine, das ist da,
ja. Na klar, weil du hast recht, weil natürlich die Vermutung neu liegt, die hat sich dann auch bestätigt, wenn man erst recht regionale Zeitungen etwa durchschaut, es sind ja doch auch immer die identen Motive, also ganz die klassischen Siegerposen-Fotos oder Skisprungaufnahmen, zu dem kennen wir vielleicht eh noch, was da ganz zentral ist, 64 und 76 würde ich einmal sagen, der Blick hinunter von der Bergiserschanze, wo einer springt, dann sieht diese Masse an Leuten und natürlich dahinter den Prader Friedhof, wo man nicht landet. Gell? Aber das ist so quasi die eine Ikone sicher, die sich immer wieder durchzieht, die auch immer wieder, das ist ja auch Methode, bei all möglichen Gedenken, Jubiläen und Sonstiges werden ja dann oft auch diese besonderen Aufnahmen hervorgeholt und wieder präsentiert. So ist es dann auch in den Zeitungen von damals gewesen. Gell? Unterschiedlich. Also ich habe dann auch selber geschaut, jetzt sage ich mal platt, aber das ist durchaus legitim, was gibt es auf eBay oder sonst wo oder will haben, was man dann vielleicht um eine geringe Summe erwerben kann. Und da sind teilweise Konvolute von verschiedensten Foldern, Flyern, Übersichtsheftchen, Büchlein, Zeitungen und so weiter dann dabei. Und da kann man dann schon einen ganz guten Einblick bringen und auch querlegen mit den sonstigen Annahmen oder das, was sonst man in der Literatur, in den Büchern gefunden hat, stimmt es auch in der Tagespresse überein. Mhm. Ja. Das, was bei mir jetzt persönlich dann natürlich schon nicht einfach war, ist, da kann man vielleicht noch extra drauf, sein das Thema Fotorechte, Abdruckgenehmigungen, weil das schönste Foto, das man haben will aus einer Publikation des Burda Verlags, funktioniert aus verschiedenen Gründen nicht. Ja, erstens steht da gar nicht dabei, wer der Fotograf ist. Fotografinnen habe ich ehrlich gesagt nirgends gefunden, nirgends genannt, aber oft gibt es ja keinen Bildnachweis und es gibt gar nichts. Dann müssen wir mal rausfinden, so, wer hat denn eigentlich die Rechte zu dieser Publikation von 1964 oder 76 heute? Und dann kann es sehr teuer werden und das will man ja schlecht an Herausgeber ihm mit antun.
Es ist ja auch die Menge an Zeit, was man in die Hand nehmen muss, um überhaupt mal zu recherchieren, ob es überhaupt noch einen rechten Nachfolger gibt. Das ist oftmals schon mühselig und dann, wenn man am Ende dann eher davor stehen war, genau gleich viel war es wie am Anfang der Recherche, dann...
Und da gibt es natürlich dementsprechende Auswege. Also ich habe es bei einem Bild probiert gehabt, ein Buch des Molden Verlags, gehörte dann zu Styria, dann habe ich mich wohl einmal da schlagen gemacht und angerufen. Also erstens einmal waren sie dort vor Ort einmal irritiert, geschweige denn, also ich habe echt andere Sorgen her, als da irgendwie ein Foto von 1976 da abzuklären. Geschweige denn vielleicht ein Angebot zu legen, wie viel würden das kosten in einem wissenschaftlichen Sammelband. Und da war das schon sehr hilfreich und gut, dass ihr eben im Stadtarchiv da eben den Frischaufbestand ja da auch dementsprechend neu an Land gezogen gehabt habt. Der Matthias, der Mitherausgeber, hat mir dann auf den Blumenthal, Garmisch-Partenkirchen-Bestand aufmerksam gemacht. Das habe ich dann alles einmal sehr, sehr genau durchgeschaut. Es sind keine kleinen Bestände, also wirklich toll. Plus muss man sagen, Es deckt sich ja auch mit den Fotografien, die sonst in dieser Fachliteratur drinnen sind, von wem die auch immer stammen mögen. Vielleicht von einem westdeutschen Fotografen etc. etc. Aber da waren die hiesigen etwa von frisch auf nichts schlechter und natürlich rechtemäßig wunderbar verwertbar.
Ja. Das ist nämlich immer fein, ja. Habe ich das noch richtig im Kopf, dass du auch zum Teil diese Online-Archive wie das, was ist das, die Stockfotos, nein, die Alamy, glaube ich, gell?
Ah, Alamy, ja, genau. Getty.
Genau. Getty Images war so, Entschuldige.
Ja, Getty Images. Habe ich auch durchgeschaut. Jetzt natürlich weniger, dass man da eins bestellt, weil das sind 200 Euro aufwärts, abwärts. Aber das sind doch sehr große internationale Fotoarchive, Bildagenturen. Und da deckt sich das dann auch sehr gut, dass da auch wieder ganz klassisch, jetzt nehmen wir mal den beim Namen, 76 natürlich Franz Klammer oder Karl Schnabel oder Rose Mittermeier und so weiter. Also die gängigen, wichtigen, sagen wir mal, mittel- und westeuropäischen Medaillensieger, die kämen da groß vor. Gell? Mhm. Ganz andere Geschichte wäre ja etwa, also das, was ich nicht gehabt habe, ist etwa sowjetische Literatur oder also ehemalige sowjetische Literatur, aber DDR-Publikationen habe ich sehr wohl auch mit berücksichtigt und auch im Tiroler Landesmuseum für den Andeum haben sie glatt eine polnische Publikation gehabt, also kommunistisch-polnische Publikation, wobei ich natürlich mich gefragt habe, naja, also haben die überhaupt eine Medaille gewonnen, haben sie nicht. Mhm. Also ist einmal interessant, was bringen die Polen für Fotos? Auf der einen Seite ganz klassisch im Klammer, Mittermeier, Schnabel und so weiter, aber natürlich auch ihre unter Anführungszeichen kommunistischen Brüder. Das heißt, die Erfolge der DDRler, gell, und natürlich der Sowjetunion kommen da natürlich groß vor. Das ist bei uns, läuft mit, aber natürlich nicht so vordergründig. Ich denke mal, da ist halt einfach der jeweilige Nationalpatriotismus zentral, weil das habe ich mir auch angeschaut bei jedem Buch, wo ist es erschienen? Also sprich, in welchem Land, bei welchem Verlag, wer ist mitunter dann der Herausgeber? Also sprich, was ich, es gibt ja die Publikation von Teddy Podgorski etwa da über Österreich, wo manchmal dann über den ORF man andere Zugänge vielleicht hat oder leichter dieses und jenes Foto mitnehmen kann. Also das ist natürlich dann schon ganz zentral. Ganz, ganz abseits, welche gibt es immer die identen Siegerposenaufnahmen, gell? Wenn man es auf die Spitze treiben würde, also es ist fast wie bei einem Daumenkino, du hast, sagen wir, 10 Publikationen, du hast dann vielleicht auch Bestände vom Frischauf oder vom Blumenthal bei euch und du hast, sagen wir, den Dreifachsieg der Österreicherinnen 64 in der Abfahrt und dann siehst du richtig, da ist der eine Fotograf gestanden und dann einen halben Meter der Nachbar war der eine und dann war da der andere. Und das ist, oder die eine Siegerin oder die Drittplatzierte dreht halt den Kopf. Aber es ist alles, die waren alle auf einem Backel.
Ja, klar.
Sind alle natürlich erhöht gestanden und jeder hat abgedrückt. Nicht so oft wie heute am Smartphone natürlich, aber schon auch sehr professionell. Das kommt auch bei mir ein bisschen vor, oder zumindest ansatzweise, war unglaubliches Chris. Das beste Foto der besten Fotos. Gell? Und das, was ich zumindest im Text erwähnt habe, also es gab natürlich auch damals Paparazzi. Es gibt auch damals schon etwa auch in westdeutschen Zeitschriften oder Büchern dann Hinweise drauf. Die wurden ja regelrecht verfolgt, manche Siegerinnen. Und das siehst du am Foto auch, wie die bedrängt worden sein. Ob durch die Fotografen oder ob durch diese unglaubliche Fangemeinde. Ja, ja. Also kein Sonnenschein ohne Schatten.
Was mir jetzt da natürlich auch, weil ich das Gespräch gehabt habe mit der Gudrun Obitzhofer, die ja mit der Silvia von Schweden, also damals noch Silvia Sommerlath, die ja sozusagen Kolleginnen waren, die ja auch erzählt hat, wie die Paparazzi und die Reporter, die ja belagert haben. Und das würde ja wieder dann auch zusammenpassen. Ne? Also das ist schon, dieser Medienrummel ist dann 76 natürlich enorm. Also.
Der war sicher noch weitaus größer als 64 und es trifft beide Fälle. Es trifft die Sportlerinnen und Sportler, gell, mit ihren Medaillenerfolgen und dann trifft es die Prominenten vor Ort. Gell? Mhm. Und dementsprechend stürzt sich halt einer auf den Schah von Persien und die Farah Diva 1964. Aber 1976 ist dann noch interessanter, noch mehr prominente, beziehungsweise späteres Königshaus, auch sonst aus der Musik oder aus der Gesellschaft, wenn der eine oder andere da dabei ist, kommt dann nicht aus. Es gab ja dann auch dementsprechende Empfänge und nicht nur die Politiker waren da dabei. Ja, was ja auch mitunter illustrer ist, wenn man da einen Wallnöfer oder Kreisky mitten im Getümmel sieht. Wobei, das eine Foto, das ist eh tollerweise drin. Also Bürgermeister Alois Luca und Unterrichtsminister Fritz Hinowatz im Bob. Ich meine, das ist einfach gewaltig.
Ja. Ja. Aber ich glaube, das aber nur davor, ich glaube, das war für die Einweihung von der Bobbahn, glaube ich. Gell? Das war nur genau. Vor 64, ja. Aber glaube ich, oder? War das? Nein, 76.
Ja. Nein, das war so 76.
76, ja, ja. Ja, glaube ich, ja. Ja. Für nein, die genau, für die Neubau.
Also, dass die da eingestiegen sein und dann irgendwie, also vor der Fahrt noch vergnügt, danach gibt's kein Foto.
Ja. Weil wir jetzt eh schon ein bisschen darüber gesprochen haben, natürlich, oder ein paar Beispiele genannt haben von 64 und 76, gibt es denn oder kann man breit irgendwie so Unterschiede von Fotografie 64 oder Aufnahmen 64 und 76 nennen oder ausmachen, oder ist das relativ ident sogar mit, also vom Stil her oder von den Motiven? Also
vordergründig würde ich sagen, relativ ident ist ja dann auch nur 12 auseinander. Das, was mir schon sehr aufgefallen ist, dass 64 nur schwarz-weiß viel dominanter war. Gab schon Farbe, aber 76 war wirklich Farbe ganz groß. Und das, was mir ehrlich gesagt auch bei den Publikationen aufgefallen ist, 76 noch viel mehr auch Details, also dass man näher an der Sportlerin oder am Sportler dran war, ist sicher auch, würde ich mal vermuten, die Bilderflut größer, gell, weil einfach dann alles zugenommen hat. Also das Pipapo mit natürlich den Filmübertragungen, der Technikaufwand, der Technikwahnsinn. Also so viel zum Thema einfache Spiele. Gell? Also, wobei natürlich das der Bürgermeister Luca in Bezug auf die Finanzen der Stadt oder die Belastung der Finanzen der Stadt gemeint hat. Aber insgesamt denke ich schon um einiges größer schon geworden innerhalb dieser 12 Jahre. Ja. Das, was wir zum Beispiel im Fotoarchiv, wenn ich das noch erzählen darf, da auch massiv haben, sind ja Fotos von Peppi Stiegler. Der ist ja gebürtiger Lienzer und hat dann 64 ja die Goldmedaille gemacht. Und da haben wir den Vorlass da. Gell? Also er wird jetzt nächstes Jahr 90 und ist nur noch fein zu besuchen und erinnert sich an vieles. Sehr gut. Und da ist schon interessant, wie auch, sagen wir mal, ein Skistar dann kreiert wird, obwohl er ja sehr bescheiden war und lieber im Hintergrund war. Also ganz im Gegenteil, was ich gelesen habe und erzählt bekommen habe, zu Toni Seiler oder Karl Schranz. Also Peppi Stiegler mehr der Bescheidene, gar nicht so aufhebens drum. Und dann aber dann zum Glück hat er doch fahren dürfen, weil das war auch noch die Frage. Gab es ja auch einen Protest aus Osttirol oder von der Tiroler Tageszeitung damals 64. Und dann macht er wirklich die Goldene. Und dann wird er dann durch Lienz im offenen Porsche geführt über den Lienzer Hauptplatz. Also das ist dann natürlich schon eine spannende Geschichte. Was mich natürlich interessiert hat, ob es dann quasi eben in diesen Aufnahmen etwas Neues gibt. Gell? Ja. Also quasi das abseits von diesen bekannten Aufnahmen während des Slaloms oder Riesenslaloms um 64, ob es da irgendwelche andere persönlicheren Aufnahmen gibt. Und da ist nicht weniges da natürlich. Also innerhalb eines Familienbestandes ist da schon, oder auch Privatbestände sind da ja total lohnend, habt ihr ja auch nicht weniges bekommen, weil einfach die Privatpersonen ganz andere Fotos machen. Ja.
Und vor allem, ich glaube auch da, oder, ist wahrscheinlich 64 und 76 auch nochmal ein quantitativer Sprung, was Privataufnahmen betrifft.
Ja, weil viel mehr Leute mit dabei sein wollten, plus sich dann eine Kamera geleistet haben und dementsprechend dann vieles abgelichtet haben. Ja, also ich denke auch, ich würde vermuten, dass dann schon noch einiges zu Hause schlummert im Fotoalbum oder im ungeordneten Karton.
Ich wollte gerade sagen, im Karton am Dachboden, der Klassiker.
Ja, aber wenn natürlich dann es dementsprechend ein Jubiläum gibt, so wie jetzt, dann ist gut, dann, wenn das wieder aufs Tapet kommt. Und der Klassiker ist immer, man macht eine Ausstellungseröffnung oder eine Buchpräsentation und am identen Tag kommt jemand vorbei und sagt, ah, ich hätte auch noch was gehabt. Dann sagt man am besten, ja, dann bring's morgen vorbei, weil es ist nie ein Ende der Forschung. Ja,
zum Glück aber auch irgendwo, ne?
Ja, natürlich. Ja. Und wenn dann jemand so, wie soll ich sagen, angestupst wird, dass er dann sogar sich so im positiven Sinne outet, dass er was daheim hat, ja, dann bitte, nur mal bringen, zu anschauen.
Gern, und wenn es nur zum Scannen ist und uns die Scans überlassen ist, das ist ja, genau. Also man muss nicht immer nur abgeben, man kann auch mal einfach zur Verwendung bringen. Das ist
nein,
ja das.
Nein, aber das Wichtige ist richtig. Das Wichtige ist, dass man was bereit ist zu teilen und dementsprechend das zum Scannen wenigstens hergibt. Wenn sich dann ergibt, dass das dann wieder in der Schachtel landet und wieder im feuchten Keller oder im heißen Dachboden, könnte man vielleicht überlegen, wenigstens als Leihgabe. Als
und man geben. Weiß, wo es ist. Also, ja, dann ist es nicht mehr unbekannt. Das ist ja auch das Große. Nicht?
Richtig.
Du hast jetzt vorhin zwar gesagt, 12 Jahre ist ja nicht viel Zeit. In der Fotowelt, du als Experte, wird da wahrscheinlich doch ein bisschen was passiert sein zwischen 64 und 76. Oder ist das gar nicht Oder wie kann man denn das Discord einordnen?
Ja, also ich habe mir das schon angeschaut, beziehungsweise man sieht ja dann auch, wie die Fotografen fotografieren. Mhm. Das Interessante sind ja die Fotos, auf denen man Fotografen sieht. Und da hat sich dann schon manches getan in Bezug auf die Kameratechnik. Ich würde es eher vor allem auch dahin kaprizieren, dass es da so gigantomanische Zooms schon gegeben hat. 76. Mhm. Ja. 64 habe ich das nicht gesehen. Also mehr so weite Aufnahmen oder ich muss nah dran sein, um eine Nahaufnahme zu machen. Aber 76 ist das schon ein anderer Punkt. Jetzt rede ich von den professionellen Fotografen. Ja. Es wird den einen oder anderen Amateur auch geben haben mit einer Mordsausrüstung, aber da sind es eher mal, sage ich mal, schon sehr gute Klicks-Klacks-Kameras, die man sich dann auch leisten konnte und wollte. Die Frage ist natürlich, der erfahrene Fotograf macht eher immer noch schwarz-weiß, weil es einfach von der Brillanz und von der Schärfe und von den Konturen her besser ist, weil es Farbfoto mitunter dann, sage ich mal, ein bisschen zerfließt. Stimmt davon. Es gibt schon sehr gute Farbfotos auch damals. Das kann man in den Publikationen sehr gut ablesen, dass manches vielleicht besser nicht so groß abgedruckt worden wäre. Aber wenn es offenbar so verführerisch war, ist die Frage. Ja, hat es halt doch im Band vom Podgorski oder von anderen dann einen Platz gefunden. Ja.
Macht das für dich eigentlich einen Unterschied, ob das Foto schwarz-weiß oder Farbe ist, im Sinne von der Wirkung, also ob das dann zu einer Foto-Ikone werden kann oder zu einem ikonischen Bild, macht das einen großen Unterschied aus deiner Sicht, ob das Farb oder schwarz-weiß ist?
Die Frage ist, ob man da die Aufnahme ja oder Datum betrachtet oder dann die spätere Interpretation. Ich meine das so, wenn du sagst, der Franz Klammer mit diesem gelben Anzug, das ist ja dann wirklich ikonisch geworden aufgrund des gelben Anzugs. Mhm. Da ist natürlich dann die Farbfotografie ganz zentral. Auf der anderen Seite, wenn es um die Schärfe geht, wenn man dann das Original hat und das dann auch scannt, gut scannt, um andere Details zu erkennen, dann ist Schwarz-Weiß schon erheblich besser. Also kann man im hintersten Winkel das eine oder andere noch erkennen. Ich habe zum Beispiel auch, habe ich ganz vergessen, den tollen Fotobestand im Tiroler Landesarchiv mit berücksichtigen können. Fotosammlung Landeshauptmann Wallnöfer.
Oh ja, spannend, ja.
Wallnöfer war ja 1964 gerade erst ein Jahr Landeshauptmann. Und da gibt es etwa vom Wolfgang Faundler unglaublich gute Aufnahmen. Totale präzise Nahaufnahmen vom Wallnöfer, wie er sitzt mit Landtagspräsident Obermoser im Bergiselstadion. Ganz nah gibt es eine Serie, wo sie immer unterschiedlich reinschauen. Und der Walli, den blendet es, und der Walli streicht sich die Haare aus der Stirn, und der Walli schaut einmal nur mit zum Obermoser. Und da, das ist quadratisches Format, 6x6. Und das ist wirklich unglaublich gut. Weil der Faundler einfach ein sehr guter Fotograf war. Mhm. Und ich habe dann extra nochmal geschaut, weil der Nachlass ist ja schon im Landesmuseum Ferdinandeum. Aber da gibt es an und für sich auch nur diese 64er Aufnahmen, weil ich mir gedacht habe, vielleicht war der Faundler 76 auch mit dabei. Habe ich jetzt da nichts gefunden oder taucht vielleicht noch auf. Aber allein die Aufnahmen von 64 sind ganz anders, weil da geht es einmal darum, wie kann man einen Politiker möglichst authentisch ablichten oder einfach vielleicht in einer natürlichen Umgebung, der sich wohlfühlt mit tausenden Leuten um sich herum.
Und vor allem, wo es ja eigentlich nicht um ihn geht. Also er ist ja auch als Besucher da, nicht?
Sozusagen. Er ist genauso ist der Farsch, sicher ein Ehrengast, ja.
Ja, aber, natürlich.
Daneben. Daneben sitzt aber nicht unbedingt der nächste Ehrengast, sondern sitzt da einfach ein Zuschauer in der Zuschauer.
Gehen wir vielleicht noch an, weil wir jetzt eigentlich schon recht viel über das Ikonische geredet haben, auch noch mal ein bisschen vielleicht aufs Ungewöhnliche ein. Das Neue haben wir ja auch irgendwo schon ein bisschen abgebildet jetzt. Ja. Sticht bei dir, wenn du dir jetzt noch mal zurückerinnerst, das ist ja auch schon wieder ein bisschen her, wo du den Beitrag gemacht hast, was denn so Ungewöhnliches war, was da irgendwie doch noch sozusagen auf der Festplatte sich eingebrennt hat? Was du denkst, das spannend oder eben weil es so ungewöhnlich war, gibt es da noch ein paar Fotos, was du vielleicht noch mal kurz erzählen wirst, warum du das ungewöhnlich auch vielleicht gefunden hast?
Ein Foto, das mir für 1964 einfällt, das habe ich auch bei meinem Vortrag damals präsentiert. Man sagt ja manches auch, um die Reaktion im Publikum mal zu erfahren, ja, ob das wirklich so ungewöhnlich ist, wie man selber meint. Und das war eine Aufnahme aus einem Buch heraus. Das war dann halt rechtmäßig nicht einfach, deswegen ist es nicht im jetzigen Buch, das macht aber nichts. Da siehst du Leute, sicher Einheimische, eine Gruppe, die sitzt auf Sommerstühlen im Bradler Friedhof und schaut mit einem Fernglas auf die Bergiselschanze. Das heißt, du hast schon den Gegenschuss, also nicht oben im Bergiselstadion oder nicht der Blick quasi herunter von der Schanze in die Stadt, sondern umgekehrt. Also entweder haben die kein Ticket gehabt oder sich keines leisten wollen, sondern haben sich da herunten dann breit gemacht und haben da mit dem Fernglas raufgeschaut und haben wahrscheinlich dann wohl erkannt, wer da gerade springt. Und da habe ich mir gedacht, es passt einfach gut mit dieser alten Anekdote, dass man eben sagt, ja, wenn man oben am Schanzentisch oder weiter oben noch ist, dass man dann eben eigentlich sieht, dass man da fast in den Friedhof springt. Aber in der Weiß sitzen da unten die Zuschauerinnen und Zuschauer und schauen von unten rauf. Mit dem Fernglas.
Vielleicht wollten die einfach einen ruhigen Platz haben zum Zuschauen und das war doch der ruhigste.
Vielleicht wollten sie einfach gemütlich haben, genug Platz um sie rum, gell? Nicht in einer Masse von Leuten. Wir haben nicht gesehen, dass sie was zum Essen, zum Trinken mitgehabt haben. Das sieht man da nicht. Aber das ist zum Beispiel schon, das war für mich sehr augenöffnend, weil das ist mal eine ganz andere Sicht. Ein ungewöhnliches schräges Foto jetzt von 64. 76, das, was eine markante Sache ist, da hat sie diesen Rückwärtssalto von dem US-Amerikaner gegeben.
Beim
Terry Kuika. Und der hat das erste Mal überhaupt jemals einen Rückwärtssalto gemacht. Das hat ihm ja eher einen Punkteabzug gekostet und später hat man diesen Rückwärtshalter ja dann wieder aus Programm genommen, dass das nicht erlaubt ist. Aber der ist damals durch alle Medien gegangen, kommt quasi in jeder Publikation vor. Und jetzt, bei den jetzigen Olympischen Winterspielen Mailand, hat es ja wieder angegeben, der einen Rückwärtshalter gemacht hat. Also offenbar hat man das jetzt wieder erlaubt. Da dreht sich, da schließt sich so quasi der Kreis, weil ihr das überhaupt nicht am Schirm gehabt, so wie man ja extrem vorgeprägt ist mit ganz Klammer Alpine oder Skispringen, gell, als Österreicher. Aber, mein Gott, ja, Eisschnelllauf, also oder Langlauf, also mit Russland oder Sowjetunion oder skandinavische Länder, das ist eine ganz andere Liga. Sicher hat die Sowjetunion die meisten Medaillen gemacht. Und Österreich ist nicht so gut ausgeschieden 1976. Also zum Glück dann schon, ja, also
die Skispringer haben es erzählt, hat, genau.
Skispringer haben es noch gerettet. Ja, wobei, ich habe gesehen, du hast ja mit Toni Inauer ein Interview geführt, gell, ja, in einem vorhergehenden Podcast. Und es gibt natürlich auch diese Rivalität mit Schnabel und Inauer. Und wer hat dann welche Siegerpose oder wie schaut der Toni Inauer da rein? Er hat das ja vielfach dann später sehr gut aufgearbeitet, hat er Zeit gebraucht, hat er ja selber gesagt.
Mhm.
Aber da gibt es schon auch verschiedenste Aufnahmen, die nicht immer nur dann die Siegerehrung sagen. Sagen dann quasi, das ist ja das Besondere dieser 100. Sekunde Aufnahme, wenn der eine die Augen niederschlägt und dann den Kopf nach unten und der andere den Kopf nach oben natürlich und dann, wie man es kennt, Arm hochgestreckt oder wie auch immer. Gell? Also da kann man viel, viel vergleichen. Manches ist fast ident, aber manches ist doch quasi, ich weiß nicht, eine halbe Sekunde, Sekunde später und da sieht man dann das Hoch und Tief ganz gleich.
Ein Bild, was doch auffällig war, ist das vom Helm der, war das die Rodler? Ja, nein, nicht die Rodler.
Die Eierköpfe.
Die Eierköpfe, ja.
Ja, die westdeutschen Eierköpfe, ja, die Rodler.
Ja, schon, gell, die Rodler, ja. Mir waren die nicht so am Schirm mehr. Nein, dass die mal so, wie sollte man es denn beschreiben, ja fast alienhaft.
Ja, ja, total alienartig und dann interessanterweise, ich habe dann ja immer geschaut, ja, aber haben die jetzt deswegen was gewonnen oder nicht? Und die eine hat nichts gewonnen, ist ein Eierhelm gehabt hat und die andere schon. Also da denke ich mir, ich glaube, der Helm wird es vielleicht nicht so gewesen sein, aber hat er doch besser gerodet als die andere. Aber das ist schon sehr ungewöhnlich. Was anderes, was auch schräg war für mich, das habe ich aber auch schon gekannt, einmal grundsätzlich, da gibt es ja das sehr gute Buch von Klaus Zeiringer über die Olympischen Spiele bei Robert, glaube ich. Der hat ein Buch gemacht, der Kulturliteraturwissenschaftler Klaus Zeiringer, ein Buch, ein dickes Buch nur über die Olympischen Winterspiele und ein Buch nur über die Olympischen Sommerspiele. Jetzt habe ich mir gedacht, wie fasst denn er da auf, ab 5 Seiten von Innsbruck 1964 zusammen und da ist ein großes Thema, der Schneemangel.
Stimmt, ja.
Und das ist auch so eine ikonische Schneise, gell? Das betrifft natürlich die Olympischen Spiele damals überhaupt, aber auch natürlich Tirol und Innsbruck fatal und dann die große Hilfe vom Bundesheer. Aber das Foto, was ich jetzt im Kopf habe, ist, dass man ja die Bobbahn in Igels mit Tüchern abgedeckt hat, damit der Schnee nicht wegschmilzt. Und das ist schon unglaublich.
Und vor allem eigentlich, wenn es jetzt wieder, also das ist ja immer noch, macht man ja immer noch zum Teil.
Na, sagst du. Wahrscheinlich war es damals das erste Mal.
Ich hoffe, genau. Du erlaubst mir nur eine abschließende Frage. Gibt es denn ein Bild oder mehrere Bilder, die du wahnsinnig gern abdruckt hättest im Band, aber vielleicht eben durch rechtliche Sachen oder wegen Bildrechte dann zu unsicher war, dass man es hineingibt?
Das, was man vielleicht noch mehr zeigen hätte können sollen, ist halt die Bevölkerung, die Bevölkerungsmassen. Ja, es gibt dann auch Fotos, 64 und 76, dass die Leute, so stellt man sich sehr vor, um die beste Sicht zu haben, auf den Barmer gekraxelt. Aber nicht nur einer. Dann hängen die da oben in die Barmer drin, um den besten Blick auf die Langlaufläufe zu haben oder was auch immer. Und also das Engagement von den Besucherinnen und Besuchern, das ist sicher ganz markant. Das, was auch super vorgibt im jetzigen Bond, ist ja die Beteiligung mit den Hostessen oder auch die Briganten, die Geschichte allgemein, die architektonisch und olympisches Dorf etc. Aber um es oberzubrechen auf die gemeinen Leute, ja, und dafür sein, und so quasi die Besucherinnen und Besucher selber hat sicher nachfolgend Potenzial, weil ja da oder dort erst recht die Privaten nur mal daheim schauen und dann kommt vielleicht was zu euch ins Stadtarchiv oder zu uns ins DAB. Und da ist dann ganz nah bei den Leuten.
Ich finde, das mit dem kann man es eigentlich ganz gut beenden. Martin, ich sage nochmal herzlichen Dank für deine Zeit. Und
ja, ich danke.
Alles Gute weiterhin.
Gleichfalls. Danke für die.
Das war unsere Folge mit Martin Kofler. Kommende Woche in der planmäßig letzten Folge der Serie sprechen wir mit dem ehemaligen deutschen Eishockeyspieler Alois Schloder.